stattfinden. Und eigentlich wäre es mal geil, einfach nur ein Jahr für dich zu haben. Aber ich habe mir das dann trotzdem mal angeguckt und mich ein bisschen darüber informiert. Und dann habe ich angefangen, na, so mit meinen Eltern zu reden. Und das ganze Ding kostete, also es stand im Internet, 4000 Euro. Und meine Mutti ist völlig ausgerastet, weil, ja, wir haben auch nicht so viel Geld, ich habe auch nicht so viel Geld. Und meine Eltern sind nicht wirklich Christen, konnten das also absolut nicht nachvollziehen, warum ich so viel Geld haben will. Und es war wirklich die Hölle los und ich habe gesagt, okay, ja, hast recht, gute Idee, ich gucke weiter. Hab dann weitergeguckt, hab mir dann weiter mehr Sachen über die DDR angeguckt und hab gedacht, da habe ich richtig Bock drauf. Und hab dann entschieden, dass ich eine DTS mache. Das war 3 Monate, nachdem ich mich für Kanada beworben habe. Und 2 Tage, nachdem ich mich dafür entschieden habe, habe ich von der kanadischen Regierung eine E-Mail bekommen: Congratulations, you got your visa. Und dachte mir, toll. Aber ich habe dann nicht mehr geantwortet. Ich habe gesagt, ich ziehe das jetzt durch. Ich mache eine DTS. Bin dann auf Chile gekommen. Warum, weiß ich selber nicht so genau. Ich wollte gerne nach Südamerika. Und irgendwie hatte ich immer Chile, Chile, Chile. Ja, warum nicht? Hab dann mit meinen Eltern geredet, gab nochmal Zoff, aber hab gesagt, ich mache das, ich ziehe das durch. Und dann ging es los. Einen Tag bin ich geflogen über die Anden. Ätzend, so lange zu fliegen. Und meine Base war in Valparaiso. Also, ich hätte mal ein Bild mitbringen können. Das liegt in der Mitte von Chile. Chile ist dieser endlos, endlos lange Land am Zipfel von Südamerika. Und die Base war in Valparaiso, eine recht bekannte Stadt mit echt schönen Ecken für bunte Häuser. Die ist an dem Hang gebaut. Besonders nachts sieht es einfach übelst schön aus. Es gibt bunte Gassen. Es gibt einen Strand, wo wir ganz oft joggen waren oder einfach dann uns auf die Scheine ge. Was soll ich sagen? Joggen waren? Wo wir ganz oft joggen waren und einfach auf den Steinen gechillt haben. Und das sind aber dann so mehr die Ecken, die dann für die Touristen ja, schön gemacht werden. Ich war in einer nicht ganz so schönen Ecke, aber auch immer noch verhältnismäßig ganz hübsch. Da ist so der Blick aus meinem Zimmer. Und ja, hier habe ich noch, das Bild musste ich noch mit reinpacken. Ellie ist Elektriker, ne? Solche Sachen findet man dann halt überall. Also, da möchte ich nicht als Elektriker arbeiten. Aber das war überhaupt kein Problem. Ich habe in einer Wohnung, WG-mäßig, kann man, WG WG-mäßig kann man das nennen, gewohnt. Und das war alles recht einfach eingerichtet. Da ist halt mal von der Dusche der Putz abgebröckelt oder da war eine Fliese locker und die Küche sah auch nicht so, na. Also es war alles so, ja, halt ganz schön für die deutschen Verhältnisse, ja, abgefuckt. Aber überhaupt kein Problem. Ich wollte das, dachte mir, das ist eine gute Erfahrung. Das Einzige, was genervt hat, waren die Betten. Ich weiß nicht, wie alt die waren. Das ist übrigens ein Mitarbeiter. Aber die Dinger, also ich weiß nicht, da hat mein Opa wahrscheinlich ein besseres geschlafen. Dann habe ich die noch. Ich hab so blöd geschlafen, dass ich mit dem Arsch schon mal durchhing. Ich hatte höllische Rückenschmerzen und nach einer Woche habe ich das umgenagelt. Hammer. Ach, Schleckschrauber. Und aber alles fand das, ich habe das alles gesehen, coole Sache, ich mache, also ist eine Erfahrung wert. Und dann ging es schon nach 4 Tagen los mit dem normalen Tagesablauf, der dann für 3 Monate sich grundlegend nicht verändert hat. Und der begann immer früh, von um 7 bis um 8 war Zeit mit Gott. Und ich weiß nicht, wer von euch schon mal früh eine Stunde Zeit mit Gott gemacht hat, aber es war unglaublich genial, jeden Tag mit Gott einfach einen Tag zu starten. Mit Bibellesen, ein bisschen Lobpreis gemacht und gebetet und So, ja, was will mir Gott sagen? Das war eine richtig krasse Erfahrung, was ich auch gerne hier wieder einführen würde. Dann gab's Essen. Das Essen war, das war noch ein Punkt, das Bett und das Essen. Das war das Einzige, was mich wirklich gestört hat, weil es war wenig und echt schlecht, weil die Base hatte nicht so viel Geld und da musste man halt immer sparen und ich glaube, wir Deutschen essen eh ziemlich viel. Wenn man im Ausland ist, dann merkt man das erstmal. Haben sich schon immer lustig gemacht. Aber es war halt so. Und dann war am Vormittag der Unterricht. Und der Unterricht, kann man sich vorstellen, es war wie eine Art Bibelschule, aber mehr, dass es verschiedene Seminare waren, die verschiedene Missionare gemacht haben, die von überall herkamen. Da vorne war Jonathan aus Ecuador. Und wir haben dann ja eigentlich zu jedem Lebensbereich geschaut, was sagt die Bibel dazu. Wir haben gesucht, wir haben ganz viele Erfahrungsberichte gehört. Ich habe mich höllisch erschrocken. Es gab auch immer eine Mittagspause und das war eine Missionarin, die war aus Chile und die war schon ganz oft, hat mit Hindu in Indien und auch in islamischen Ländern und sie hat sich dann in der zweiten Hälfte eine Burka angezogen und ich bin dann in den Klassenraum reingegangen, habe mich hingesetzt und habe mich nach vorne geguckt und mir fast vom Stuhl gekippt, völlig erschrocken. Aber es war einfach mega, mega der gute Unterricht, also nicht Unterricht, weil hat sich nicht angefühlt wie Unterricht. Es war einfach so krass. Ich habe einfach extrem viele neue Sachen über Gott gelernt. Und ich bin ja auch schon eine ganze Weile dabei. Ich weiß viele Sachen, aber es waren so viele Momente, wo ich gedacht habe, boah, krass. Wo ist der allererste Unterricht mit dem Jonathan hier vorne? Das weiß ich noch, da ging es darum, Gott zuzuhören. Und das war so ein Punkt, da habe ich gedacht, Gott zuzuhören? Ja, doch, das ist mir oft so schwierig. Aber dann so, ja, wie macht es ist so meistens so, wir beten, fragen Gott was, warum ist das so, warum habe ich das wieder verkackt und warum hast du das nie gemacht oder. Aber ich habe mir gedacht, ich nehme mir nie Zeit, um danach mal in Ruhe zu sitzen und einfach versuchen zuzuhören. Und ich habe gemerkt, dass in dieser Stille, also wenn man wirklich, nach dem Gebet, wir haben uns hingesetzt und wir haben versucht zu hören, was Gott sagt, dass es da manchmal Gott Antworten gibt, so klare Sachen, auch wo du denkst, nee, habe ich eigentlich keinen Bock, aber ja, doch, hast recht. Gerade wo es mir schlecht ging oder bin ich überhaupt richtig, dass ich da ganz klare Antworten von Gott bekommen habe. Du bist an dem Ort, wo ich dich haben will. Und das waren mega coole Sachen. Wir haben über Vaterschaft gesprochen. Was bedeutet es, dass Gott der Vater ist? Was bedeutet es wirklich zu lieben, also für den anderen mehr zu geben als für sich selbst? Wie sieht's mit dem Arbeiten aus? Wie hat Jesus gearbeitet? Er hat ja ohne zu zucken die Füße gewaschen, also so die dreckigste Arbeit zu damaligen Zeiten gemacht. Und das einfach, weil er die Leute geliebt hat und ohne Erwartung auf Gegenleistung. Und viele Punkte, wo ich gedacht habe, eigentlich hast du das schon mal gehört, aber es ist krass, das nochmal so, wenn man mehr darüber nachdenkt und das verdeutlicht, wie viel Wahrheit dran steckt, wie genial das eigentlich ist, aber wie oft ich das nicht anwende. wir haben auch viel über Geld geredet, so, ja, so, wie sehr die Welt, ich denke auch ganz besonders unsere westliche Welt, an Geld hängt. Und, komme ich dann später nochmal drauf zurück. Es war mega cool. Und hier ist noch ein Bild von mir in der Klasse, mit meinen Mitschülern. Ja, das ist sogar die Frau, die dort hinten sitzt und mich so anlächelt. Oder auch nicht. das ist Sonja. Ich hatte sogar Übersetzung auf Deutsch, 2 Tage in der Woche, sonst auf Englisch. Das ist eine Missionarin. die leitet ein Programm in Nachbarort, ist Valparaiso, in einem sehr armen Stadtteil. Das heißt King's Kids. Und in Chile ist es so, unten ist die Stadt ganz schön und dann oben auf den Bergen sieht das dann eher so aus. Also mehr Blech, Hütten, alles viel mit Asbest verkleidet. Und die Kinder spielen halt dort und sind verdreckt. Das ist halt, das sind dann die ärmeren Gegenden. Und wir hatten ein Projekt da, was wir dann am Nachmittag oder am Wochenende gemacht haben, wo wir dann mit den Kindern ein Programm gemacht haben, mit ihnen gesungen haben, Spiele gespielt haben und dann gab es noch ein Mittagessen für die. Und das war so der erste Mal, wo ich gedacht habe, krass, also diese Region betreten habe. Die Polizei geht da so gut wie nie hin. Dieser ganze Stadtteil, dieses ganze Gebiet lebt so im Groben und Ganzen von vom Drogenhandel. Und ja, das merkst du auch mit den Kindern, wenn man mit den Kindern arbeitet. Das mit dem Gott hören, hat mir eine Geschichte erzählt, das mit dem Gott hören, haben die das Kinder das auch versucht, was sagt uns Gott? Und da hat ein Kind dann gesagt, Crack rauchen ist schlecht. Ist schlecht für mich. Und jetzt lachen wir so, aber also wenn es dann ein 8-jähriges Kind sagst, dann krass, ey, was geht da ab? Aber das Projekt, was wir da gemacht haben, ich hatte das Gefühl, dass es eine unglaublich wertvolle Sache ist. Sie meinen auch, dass ich die Kinder mit der Zeit auch verändern, weil am Anfang waren ganz aggressiv, haben sich nur geprügelt, jetzt prügeln sich nur nach der Hälfte der Zeit, voll gegen Schienbein und solche Geschichten oder ganz, dass sie ganz oft ganz viel stark für einen Jungen gebetet haben, der war der Sohn von dem Drogenbaron in der Gegend und mit 12 Jahren werden die dann ins Drogengeschäft angelernt und der ist jetzt 13 und der Vater hat ihn immer noch nicht angelernt, was eigentlich eine Besonderheit ist. Und ja, ich hatte das Gefühl, dass man dort was bewegt und das war eine unglaublich coole Zeit. Dann gab es noch verschiedene andere Projekte. Ein Projekt war Seed Project, das Samenprojekt, wo wir quasi einen christlichen Samen in der Stadt setzen sollten. Und da musste sich jeder was ausdenken. Und da habe ich dann Bibelverse auf Spanisch geschrieben und wollte die den Obdachlosen geben mit was zu essen. Also so als kleiner Hoffnungsschimmer, viel unterhalten konnte ich mich nicht. Spanisch reden war nicht so. Und dann habe ich eine Tüte Äpfel gekauft und bin zum ersten Obdachlosen hin. Und dann hier, möchtest du einen Apfel haben? Ach nee, ich esse eigentlich gar nicht so gerne Früchte. Hast du vielleicht ein bisschen Geld? Und dann war, okay, das war echt bitter, weil ja, Essen ist nicht mal für die meisten einfach keine Priorität. Das ist einfach nur, um den nächsten Rausch zu finanzieren. Und in Valparaiso, in der Stadt, wo ich war, ist ganz extrem. Nicht überall in Chile so, aber dort war es ganz extrem. Dann bin ich weiter mit meinen Äpfeln gegangen, aber die meisten Obdachlosen hatten keine Zähne mehr. Also habe ich beim nächsten Mal Schokoriegel gekauft. Ja, oder wir sind dann am Nachmittag manchmal in die Stadt gegangen und haben für Leute gebetet oder Blutdruck gemessen und dann mit denen quasi so indirekt missioniert, über Gott geredet. Und ja, es war eine mega, mega intensive Zeit für mich, im Glauben zu wachsen. Wir hatten auch verschiedene Feste, ja, deutsche Kultur vertreten, verschiedene Feste und Gottesdienste gemeinsam mit einer Gruppe, mit einer Seelsorgeschule, die auch in der Nachbarstadt war. Die haben in diesem Gebiet, in diesem, ja, Pavela, dort eine Base gegründet und das waren total, total coole Kunden dabei. Die Gottesdienste waren unglaublich, ich weiß nicht, wer mal in so einer lateinamerikanischen Kirche, wer das mal gesehen hat, aber wie die Leute dort Lobpreis machen, von der Predigt habe ich nicht so viel immer verstanden, aber wie die dort Lobpreis machen, das war überwältigend. Die Leute springen und tanzen, da kann sich keiner auf den Stühlen halten. Und alles mega, mega, mega beeindruckend. Aber das hängt sicherlich auch mit der Mentalität zusammen, die ja wie Tag und Nacht ist, so zu unserer. Predigt erzähle ich euch gleich. Das ist noch meine Klasse ganz links. Das ist Elias, der ist aus Brasilien. Dann Johann aus Chile zu Lunch. Die ist Krankenschwester, auch aus Chile. Und die will für 2 Jahre nach Palästina gehen als Undercover-Missionar. Und musste halt die DTS als Grundkurs machen. Und dann war noch ein Mädchen dabei, was ab und zu da war. Und ich. Ach ja, das war ich. Und dann bin ich da noch, ja. Die ist halt nicht auf dem Bild drauf. Und weil ich jetzt gerade mit der Kultur gesprochen habe, wie könnt ihr euch das vorstellen? Das war auch eine Sache, ich wollte nach Südamerika gehen, weil ganz viele von der Kultur geschwärmt hat. Und ich kann das einfach nur bestätigen, die Herzlichkeit der Leute ist überwältigend. Nicht von allen, also egal was ich sage, ich tue nicht pauschalisieren, aber viele Leute sind unglaublich herzlich. Dann wirst du zum Essen eingeladen und dann kommt die Familie und die grillen zusammen und die Mamas sitzen da am Tisch und es ist... Nee, es ist einfach eine übelst herzliche Atmosphäre, die Leute sind locker drauf, also man wird halt total oft eingeladen, man... wenn in die Kirche, also jeden Gottesdienst kommen dann die ganzen Omas an und dann geht das weiter quasi. Es ist, man muss es einfach mal erlebt haben, eine Weile dort zu wohnen. Auf der anderen Seite könnte ich sagen, also jetzt glaube ich, dass ich gar nicht in Südamerika leben könnte, weil ich auch verschiedene Sachen gemerkt habe mit der zum Beispiel Arbeitsmoral, was so die Leute unter Arbeiten vorstellen und was wir uns unter Arbeiten vorstellen. Und da muss man jetzt nicht mal der Fleißigste sein, aber das ist halt so. Also eigentlich in unserer kalten Kultur, also in der westlichen Kultur, ist ja eine Aufgabe. Wenn du zum Beispiel in einem Raum 100 Stühle hast, da wird ein Europäer oder ein Amerikaner erst die 100 Stühle raustragen und das Ziel ist halt, die Aufgabe zu erfüllen, die Arbeit zu erfüllen. Und er wird das durchziehen und dass die Stühle 100 Stühle rauskommen. Und wenn die in der Stunde raus sein müssen, dann wird er alles geben, dass die 100 Stühle rauskommen. Wenn das jetzt ein Südamerikaner macht, dann ist es erstmal gar nicht so wichtig, wie viele Stühle rauskommen. Erstmal ist wichtig, dass wir eine gute Zeit haben beim Stühle raustragen. Also dann wird halt ganz viel gequatscht und erzählt. Und wenn dann halt nur 60 oder 30 Stühle drinstehen, dann ist das nicht wichtig, weil die ganze Kultur ist beziehungsorientiert. Also es geht immer um die Beziehung. Der Mensch steht an erster Stelle. Und bei uns ist es so, wenn wir arbeiten, also oder im Allgemeinen ist so die Aufgabe, kannst du auch mal sagen, hier, mach doch mal hin, das wäre... In Südamerika ein total persönlicher Angriff. Da gab es so verschiedene Sachen. Oder ich habe mal aufgewaschen und wir hatten total viel Aufwasch und dann mussten wir noch einen Kühlschrank auswischen. Es war voll viel Stress und ich habe halt angefangen mit Spülen und der Johann, das war sowieso ein ganz spezieller Fall, der hat dann halt so geträumt und sitzt dann so in der Küche rum und dann waren halt die ganzen Teller mit den Essensresten und dann habe ich gesagt, Mensch, Johann, kannst du dir wenigstens jetzt, es gab Hühnchen zum Mittag, die Hühnerknochen in den Müll räumen. Ja, kann ich machen. Und was hat er gemacht? Der hat die Hühnerknochen im Müll geräumt, aber die Servietten und die Kartoffelreste drauf gelassen und wieder hingestellt. Und alle so die Sachen, wo du denkst, ah, ja. Es war spannend. Manchmal war es echt, jetzt nicht klar, war mein Fehler, ja. Es war spannend. Für mich war es auch schwierig. Am ersten Abend, wo ich da war, war der erste so, puh, kacke Moment. Weil meine Mitschüler und alle Staffs, alle Mitarbeiter, bis auf eine Amerikanerin, kein Englisch gesprochen hatten. Oder beziehungsweise nur so im Brocken, wo, also so Niveau, so 5., 6. Klasse, wo du dich halt nicht unterhalten konntest. Und es war die Amerikanerin da, und sie war die einzige Person, mit der ich mich flüssig unterhalten konnte. Und das war dann schon, oh, krass. Vor allen Dingen, weil es auch schwer war, Beziehungen aufzubauen und ein Gespräch zu führen. Also ich konnte halt sagen, hier, essen, putzen, wann müssen wir da sein, solche Sachen, die einfachen Sachen. Ich hatte zwar Spanisch in der Schule, aber das war so, ich hätte nie gedacht, dass ich das mehr brauche. Shit happens. Das war krass. Und ich war ganz oft so am Überlegen, bin ich hier richtig? Und als dann so sich die, als dann 2 Monate rum waren, ging es dann langsam an die Überlegung, wo unser Auslandseinsatz starten wird. So eine DTS besteht immer aus 3 Monaten, wie Bibelschule oder dieses Seminar mit den Missionaren und diesen ganzen Beschäftigungen und Programmen am Nachmittag. Und dann ist nochmal ein Vierteljahr Auslandseinsatz, wo man dann hingeht und was, oder missioniert oder sozial tätig ist und das Erlernte quasi anwendet. Und da waren 3 Länder zur Auswahl, Mexiko, Kolumbien oder und Europa. Und ich war schon, also das wusste ich schon vorher, dass es, also dass der Balkan, also Europa, Balkan, und das wusste ich schon vorher, dass die zur Auswahl stehen. Aber ich ging voll davon aus, dass wir nach Südamerika gehen. Ich habe mir sämtliche Impfen geben lassen, die es dort geben kann. Nach Dresden gekutscht, alles reingepumpt, hätte ich gar nicht gebraucht. Weil dann hieß es, wir gehen nach Europa. Und das war für mich so ein Moment, boah, hab ich eigentlich keinen Bock drauf nochmal. Also ich meine, ich komme ja da raus. Also ich komme quasi von meinem Heimatkontinent und ich bin jetzt extra ans Ende der Welt geflogen. Und will hier auch, ich will mein Spanisch verbessern und, ach Gott, was soll das? Und dann hat die ganze Sache auch noch über 1000 Euro mehr gekostet. Und das war dann so eine, also ich gebe jetzt so viel Geld, was ich kaum so denn sehen muss, wie ich das zusammen habe, für eine Sache aus, die ich eigentlich nicht will. Und das war so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, na Gott, ich gebe das einfach an Gott ab. Und wo ich das gemerkt, also gerade das viel, also doppelt so viel gekostet hat, wie als wären wir in Südamerika geblieben, war es für mich eine echte Überwindung, habe ich gemerkt, sozusagen, gut, das Geld, sage ich, das gebe ich Gott zur, wenn, sag du, was damit passieren soll. Wenn du willst, dass ich nach Europa gehe, dann investiere ich das. Und ich mache mich jetzt daran fest und denke, was ich in der Zukunft alles damit kaufen könnte. Und sage dir einfach, okay, ich gebe dir da auch die Kontrolle über meine Finanzen. Und das wollen wir jetzt praktisch üben. Wir gehen jetzt nochmal mit den Kollekten rum. Und nee, Quatsch. Also ging es erneut ins Flugzeug. Und leider haben die 2 Jungs es nicht geschafft, das Geld zusammenzubekommen. Deshalb bin ich nur mit Zolle und noch 2 Staff und dem kleinen Baby nach Europa geflogen. Und unser Ziel war Albanien und Griechenland. Erst Italien, Albanien und Griechenland, dann 2 Wochen dort und dort. Aber wenn man mit Südamerikanern was plant, dann kannst du einen Tag vorher warten, was am nächsten Tag ansteht. Ist unglaublich schwer für mich gewesen. Also ich bin ja jetzt auch nicht der Typ, der alles verplant haben muss, aber so eine grobe Richtung, in welches Land man denn am nächsten Tag sein wird, das war dann so Momente, wo ich mir gedacht habe, ja, du wolltest es ja so. Ja, wir sind dann nach Italien geflogen, quer durchs Land mit dem Zug von Milan nach Bari, vom Norden nach Süden. Das wollte ich gar nicht erzählen, das war auch so eine Aktion. Vom Zug standen wir dann, wir mussten dann ein teures Zugticket kaufen, weil das halt ewig lang die Strecke war. So. Und wie das dann so ist, ja, wir gehen langsam dann zum Bahngleis, wir haben ja noch eine Viertelstunde, mach mal ruhig. Und dann stehst du 5 Minuten vorm Zug und dann, ach, wir müssen noch in den Supermarkt, wir müssen noch was zu essen kaufen. Wo ich dann wirklich gedacht, nee, wir gehen jetzt, also habe ich dann gesagt, man muss sich auch wirklich überlegen, wie man Sachen ausdrückt. Habe ich meistens nicht, bin ich schlecht gefahren. Weil das halt alles sehr auf die persönliche Ebene bezogen wird. Gesagt, wir können ja nie machen, der fährt pünktlich ab. Ja, gut, bleib mal ruhig. Ja. Und ja, 3 Minuten davor, bevor er abgefahren ist, saß man dann im Zug. Es war auch nur der letzte Waggon, also wir hätten. Das war. Ja. Wir sind dann mit der Fähre nach Albanien gefahren und waren eine Woche in Tirana über Neujahr in der Hauptstadt von Albanien. Albanien, also ich stelle es mir so vor, wie ist ich eine DDR vor 50, also Ostdeutschland vor 50 Jahren. Es ist alles sehr viel Plattenbau, sehr marode. Wir sind eine Stunde Bus gefahren, also mit einem Reisebus dann. Reisebus. Mit einem Bus mit für 1 Euro. Dort gab's ein Schnitzel für 2,50, also so ein großes Schnitzel im Teller zu 2,50, alles. Also wenn man über Neujahr nach Albanien will, das ist auch das ist wie, für die ist es wie Weihnachten, da geht auch eine Woche in der Woche dort nichts. Also da machen alle Halligalli. Das Feuerwerk ist krasser als alles, was es wahrscheinlich in Polen zu kaufen gibt. Aber war eine coole Sache. Wir haben uns dann vorbereitet auf unseren Einsatz. Denn wir wollten... nee. Moment, das habe ich falsch ausgedrückt. Silvester haben wir gefeiert. Wir haben uns davor schon vorbereitet auf den Einsatz mit Kindern in einer anderen Stadt, in Elbasan. Und dort haben wir mit einem Missionarpaar zusammengearbeitet. Und zwar im Roma, also Sinti und Roma, im Zigeunerstadtteil. Ich habe hier ein Bild, also so einen leichten Eindruck. Also es sah an einigen Ecken echt noch schlimmer aus und wie die Leute dort leben. Das war selbst in Chile. Also das war wieder so ein Moment, krass. Echt krass. Und war halt also auch ganz, ganz normal, dass die Kinder halt auf der Straße gespielt haben bei Wind und Regen und dann halt die verschlammten Klamotten und wenn eine blutige Nase, aber es juckt halt dort niemanden. Und das Missionar-Ehepaar, ein Schotte und ein von den Karibik, haben eine Kirche in diesem Stadtteil gegründet und versuchen, die Leute zu missionieren, um einfach das Leben zu verändern. Selbst wenn man jetzt nicht mal Christ ist, ist es eine unglaublich krasse Sache, was sie erreichen, also dort versuchen und auch erreicht haben. Weil die Sinti und Roma haben im Gedanken, wir sind arm geboren, wir sind hin und her gezogen, schon seit Generationen, und das wird sich niemals ändern. Und das ist in den Köpfen drin. Und genau, Sachen sind so mit Arbeiten. Und ja, viele wirklich bewegende Sachen sind in den Köpfen drin. Weil es schon immer so war, wird sich das auch nicht ändern. Es gibt auch eine Sache, Mädchen werden dort ganz oft mit 11, 12 Jahren verheiratet. Die Jungs sind dann 13, 14. Also nicht illegal. Und die Hochzeit ist dann, die schlafen miteinander, ein Wochenende, eine Woche eine Feier. Und es sind ja nur Kinder, die haben halt keine Ahnung, was da wirklich passiert. Und nach einer Woche kann der Mann sagen, dich will ich nicht mehr, du kannst nicht kochen. Du nervst mich. Ich brauchst keinen Grund haben, der Mann kann sagen, verschwinde. Und dann steht das Mädchen da mit 12, 13 Jahren. Ist keine Jungfrau mehr, deshalb hat es auf dem Heiratsmarkt eigentlich kaum noch Chancen und muss dann halt zu den Eltern zurück. Und es ist halt ganz häufig, dass die Männer so 5, 6 Frauen vorher hatten, bis sie dann die richtige Frau gefunden haben. Und bei den Sachen versucht halt das Projekt mitzuwirken und ganz besonders in der Kinderarbeit. Wir haben dann ein Programm gemacht, Am Anfang waren wir 30 Kinder, dann glaube ich am Ende 60. Die haben dann immer an der Straße gerufen: Es geht wieder los, es geht wieder los. Und wir haben dann mit denen gesungen, wir haben Spiele gespielt, was gebastelt. Und ja, einfach und versucht, die dann zu drücken, zu umarmen, weil die einfach vom Zuhause aus wirklich kaum Liebe erfahren. Also das soll jetzt gar nicht kitschig klingen, das ist einfach mega traurig. Und die kam dann auch dann so an und hochnehmen. Das waren schon alles echt bewegende Sachen. Und ja, wir haben einfach versucht, so viel Liebe zu geben, wie wir in den 3 Wochen, die wir dort waren, ja, nur geben konnten. Und das Projekt hat Erfolge. Seit 12 Jahren sind sie da. Es ist unglaublich schwer, für die dort zu arbeiten. Es gibt auch viele Anfeindungen, weil die haben keine richtige Religion. Die nehmen halt immer die Religion an, die das Land gerade hat. Und Albanien ist ein muslimisches Land. Aber eigentlich glauben die so mehr an Geister und Dämonen und solche Sachen. Und es gibt Kinder, die Christen geworden sind. Ein Kind ist Christ geworden. Der hieß Raji. Mit 11 Jahren ist er Christ geworden, hat gesagt, ich will Christ sein. Und hat gesagt, ich will nur so leben, wie meine Eltern leben. Die Eltern, der hat auch 4 Jahre, ich glaube von 12 bis 16 hat er zu Hause alleine gewohnt. Die Eltern kamen nur ab und zu besuchen. Und hat gesagt, ich will in der Schule bleiben. Mit Bildung spielt auch überhaupt keine Rolle in dem System. Also in diesem System. Und ich will nur so leben, wie meine Eltern leben. Und ist dann auf die Schule gegangen, auf die, dann quasi, dann die Berufsschule, was bei uns so Fachabi ist, gegangen und macht jetzt seinen Bachelor fertig. Und das sind so Sachen, wo du denkst, krass, wenn man das dann so hört, ja, das ändert sich eh nie und die Menschen sind so und das kann man nicht verändern. Gerade auch hier, wenn ich das so erzählt habe, hier mit Zigeunern zusammengearbeitet, dann gibt's halt diese Momente, doch, das geht. Und auch in dem Viertel machen die Aufklärungsunterricht für die Mädchen. Dann kommt manchmal eine Krankenschwester vorbei und bringt den, ja, einfach solche Sachen bei. Und auch diese, ja, Verheiratetenrate, dass die Mädchen verheiratet werden, ist auch zurückgegangen. Ist immer noch da, aber es geht langsam zurück. Und das war mega, mega cool. War mega cool. Auch mega herausfordernd, aber ja, alles. War eine einprägsame Zeit. Dann nach Albanien stand auf dem Plan, dass wir nach Lesbos gehen und an einem der größten Auffanglager für Flüchtlinge arbeiten, die es gibt. Und darauf habe ich mich eigentlich am meisten gefreut. Also auch schon in Chile, wo es dann ging nach Europa, okay. Aber am meisten habe ich mich darauf gefreut. Geil, du siehst, wie es den Flüchtlingen, nicht wie es im Fernsehen geht, sondern du bist vor Ort. Du wirst sehen, wie es denen dort geht und du kannst mitreden und bei den ganzen Stammtischgesprächen zu Hause kannst du sagen, ich war da. Darauf habe ich mich unglaublich gefreut. Und an meinem Abendbrottisch hieß es dann, ja, wir gehen hier nach Lesbos, die sind in Urlaub gefahren, die Verantwortlichen. Und ich war völlig, völlig zornig. Das war wirklich so ein Moment, wo ich absolutes Unverständnis, auch was ich jetzt gerade dabei gedacht habe, aber ich habe das mehr so die Leiter, dass sie halt nichts auf die Reihe kriegen. Und ich war übelst wütend und wir sind dann trotzdem nach Griechenland gefahren und haben mit Flüchtlingen zusammengearbeitet in Athen. Und zwar in einem Center, wo die Flüchtlinge ihre Wäsche waschen lassen konnten. Also waren einige Flüchtlinge angestellt als freiwillige Helfer und die haben dann die Wäsche gewaschen. Die konnten eine Dusche nehmen und dann war halt ein Aufenthaltsraum, wo die dann Schach spielen konnten oder sich einfach, für die Kinder gab es einen Spielraum. Und dann sind wir dann halt dorthin gegangen. Ja, Camp wäre jetzt cooler gewesen, habe ich gedacht. Und die Arbeit war dort nicht stressig. Auch wenn immer gesagt, oh, danke für die viele harte Arbeit, Christopher. Ist das jetzt sarkastisch? Nee. Ach, du bist ja ein Grieche. Nee. Oh, das wird aufgezogen. Nee, ich will mir pauschalisieren. Aber gut, lass mal das einfach so im Raum stehen. Griechenland-Bild. Vom Sender durften wir leider keine Bilder, oder ja, das war nicht so okay, dass wir da Bilder machen. Aber wir waren dort zweieinhalb Wochen und in diesem Center. Und nach dem dritten Tag habe ich gemerkt, wenn du einmal mit einem Flüchtling gequatscht hast, dann kommen die nächsten Tage immer wieder auf dich zu. Und das war eine richtig coole Situation. Weil dadurch, dass du nicht so viel zu arbeiten hattest, wo ich am Anfang gedacht habe, okay, wenn ich jetzt schon in ein Camp gehen kann, dann kann ich wenigstens richtig viel helfen. War halt auch nicht so. Aber ich konnte mich richtig viel mit den Leuten unterhalten, mit den Schachspielen, so fragen, wie es ihnen geht, wie es in ihrem Land geht. Und das war richtig, 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 richtig cool. Da hat man meinen politischen Horizont viel, viel mehr erweitert. Und diese Möglichkeit hätte ich einfach im Camp nicht gedacht, wo ich dann am Ende, also es gab auch welche, die haben im Camp gearbeitet und die meinten, das war dann mehr wie ein Gefängnis. Und es gab halt immer Tore. Und man konnte halt mit den Leuten keinen Kontakt haben. Man hat halt Essen ausgegeben, aber man konnte keinen Kontakt haben. Und dann dachte ich am Ende, krass, also ich hatte eigentlich die Möglichkeit, mit so vielen Leuten zu reden, mit denen, ja, ins Gespräch zu kommen und trotzdem noch irgendwo einen Dienst zu leisten. Und es war mega, mega, mega genial. Das Seitzinger auch noch, die Akropolis. Mega schön. Dann bin ich noch für einen Tag zurückgeflogen nach Chile, um dort einen Tag zu bleiben und dann wieder einen Tag zurückzufliegen. das war wegen flugtechnisch jetzt anders schlecht möglich und hab noch einen Kumpel getroffen, aber gerade was ich jetzt am Ende gesagt habe mit dem, es war einfach genial, was sich daraus entwickelt hat. Das wäre so, glaube ich, meine These für meinen ganzen Auslandsaufenthalt für das ganze halbe Jahr. Weil es so viele Situationen gab, wo ich am Anfang so frustriert war und wo es am Ende einfach was noch viel, viel Besseres rausgekommen ist. Es war mit den Freunden. Ich war am Anfang super deprimiert, dass ich einfach es nie wirklich schaffe, eine Freundschaft aufzubauen, weil mir einfach der Wortschatz fehlt. Dann war es noch so, die Chilenen sprechen unglaublich dreckiges Spanisch. Da kannst du mit einem Wörterbuch Spanisch gar nicht viel anfangen. Und es war so, so mies, dort allein zu sitzen. Und dann am Ende, als ich mit der Solle unterwegs war, habe ich einen Menschen gefunden, der für mich wie eine Schwester geworden ist. Und einen besseren Freund, als ich mir das je vorstellen konnte. Mit dem Geld war es. Ich wusste nicht, wie ich das Geld zusammenkriegen sollte. Hab da wirklich an mir gehadert. Und am Ende, als ich dann so die Finanzen zusammengerechnet habe, habe ich gesehen, dass ich noch Geld übrig habe. Obwohl ich eigentlich ja das alles für diesen Trip investieren wollte. Oh, das war krass. Spanisch war ich total frustriert, hatte ich nach 2 Monaten überhaupt keinen Bock mehr zu lernen, auch weil die ja Chilenisch gesprochen haben statt Spanisch. Und jetzt kann ich mich mittlerweile recht gut unterhalten. Sisi und es war so viele Momente, wo ich einfach gedacht habe, Gott, warum machst du jetzt so eine Kacke? Und dann, als ich am Ende gemerkt habe, was er mir eigentlich für ein Geschenk gemacht hat. Und ich bin da unglaublich, unglaublich dankbar. Ich bin da mega krass dankbar. Und was ich euch auch mitgeben will, Ich bin auch nach Chile gegangen, weil ich viel drüber gebetet habe und das Gefühl habe, dass Gott gesagt hat, geh dahin. Und es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich eine Entscheidung quasi über meine Zukunft mit Gott getroffen habe. Meistens war es so, ja, ich mache das und das und du bist dabei. Aber so gefragt, wo willst du mich sehen? Das war das erste Mal. Und ich muss sagen, es war eine unglaublich krasse Zeit. Ich werde es wahrscheinlich nie vergessen. Und ich würde es unglaublich bereuen, hätte ich das nicht gemacht. Und deshalb auch, kann ich euch sagen, auch wenn alle gegen euch sind und ihr wollt was machen, dann zieht das durch. Meine halbe Familie war so dagegen und es haben mir so viele Leute versucht, das auszureden. Ich habe gesagt, ich will das machen. Und ja, wie ich sagte, das war eine Hammerzeit. Zieht das durch. So. Jetzt würde ich noch beten. Dann gebe ich euch einen Bibelspruch. Das ist alles noch einen coolen kirchlichen Umfang. Und nee, das ist voll cool geworden. Richtig. Und ja, ich bete jetzt einfach. Vater, ich will dir Danke sagen für die Pläne, die du für jeden von uns hast, Herr. Ich will dir Danke sagen, dass du ja die verrücktesten Ideen hast für unsere Leben, die verrücktesten Orte, wo wir hingehen sollen, die größten Herausforderungen. Und ich möchte dich einfach bitten für uns, dass wir schaffen, darauf zu hören, was du willst. Und dass wir diese Herausforderungen, die Challenges wirklich annehmen, Herr. Und dass wir das Maximale hier aus unserem Leben rausholen und zwar mit dir, dass wir den Weg wirklich versuchen, mit dir zu gehen. Und Herr, ich habe es gesehen, wie sehr du das belohnst. Und ich bitte dich, dass für unsere Leben hier, dass du das echt belohnst, den Weg mit dir zu gehen. Schenk uns da echt offene Ohren, offene Herzen und auch den Mut, Risiken einzugehen und, wenn es sein muss, bis ans Ende der Welt zu gehen. In Jesu Namen. Amen. Und einen coolen Bibelvers gefunden, teile ich jetzt einmal noch mit euch. Und dann geht's in die Kleingruppen. In Josua 1, Vers 9. Ich habe es dir gesagt, sei stark und sei mutig. Lass dir keine Angst einjagen, lass dich nicht einschüchtern. Denn Jahwe, dein Gott, steht dir bei, wo du auch bist.